Deutschlandfunk Kultur Interview.
Übermorgen am Mittwoch redet der Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart, Michael Resch, mit dem amerikanischen Science-Fiction-Autor Ted Williams über die Frage, wie viel Wirklichkeit lässt sich simulieren? Das ist an dem Tag dann auch völlig normal, denn da findet in Stuttgart Next Frontiers statt. Das ist ein Treffen von Science-Fiction-Autoren mit Wissenschaftlern und Experten aus der Wirtschaft. Das ist aber, wie erwähnt, erst übermorgen. Wir reden mit Michael Resch, der auch Leiter des Instituts für Höchstleistungsrechnen an der Universität Stuttgart ist, schon heute Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Resch.
Guten Morgen.
Wenn wir über die Simulation von Wirklichkeit sprechen, dann lassen Sie uns doch mal anfangen. Egal wie schnell und toll ein Computer, ein Software ist, geht ja alles erst, wenn man die Maschine füttert. Wie übersetzt man denn überhaupt Realität in eine computerverständliche Sprache?
Naja gut, der Hintergrund ist der, dass wir versuchen, die Realität über mathematische Gleichungen zu beschreiben. Das hat eine etwa 200-jährige Tradition und diese mathematischen Gleichungen übersetzt man dann in ein Programm und das Programm lässt man dann auf einem schnellen Rechner ablaufen.
Das ist erstmal ganz simpel. Ich stelle mir das so vor, wenn ich auf meiner Straße vorgestern 2 Autos sehe, gestern 4, heute 8, rechne ich mir aus, sind es wahrscheinlich morgen 16. Sehr viel komplizierter und niveauvoller, aber im Prinzip ist es das, oder?
Ja, das ist korrekt. Und was Sie gerade beschreiben, ist ganz typisches menschliches Verhalten, dass Sie versuchen, ein Muster zu finden, wo es möglicherweise gar kein Muster gibt.
Das heißt, das Problem ist, Sie haben so einen Begriff so nebenher genannt, das Problem ist menschliches Verhalten. Das kann man ja nicht immer mathematisch erfassen, oder?
Ja, natürlich. Genau das ist der Punkt, an dem Simulation ein Problem bekommt. In dem Moment, wo menschliches Verhalten eine Rolle spielt in diesem System, in dem Moment habe ich den Zufall drinnen und den Zufall kann ich zwar auch mathematisch beschreiben, das geht prinzipiell, aber ich kann dann nicht mehr mit ähnlicher Sicherheit vorhersagen, was passiert, wie ich das jetzt mache, wenn ich zum Beispiel eine Wasserturbine berechne.
Wie abhängig ist denn das Ergebnis einer solchen Simulation auch schon von dem, was Sie wirklich wollen, also dem, was Sie vielleicht schon unterstellen, was Sie erwarten?
Ja, das ist eines der Probleme, das wir natürlich haben. Wir versuchen, die Modelle anzupassen an die Realität, aber in vielen Bereichen können wir eigentlich unsere Modelle nur auf dem Rechner laufen lassen und dann versuchen wir sie so zu optimieren, dass sie der Realität entsprechen. Je weniger Informationen wir aber über die Realität haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass das, was wir da gerade machen, nur dem entspricht, was wir ohnehin erwarten. Gehen wir zurück zu Ihrem Autobeispiel 248. Wenn ich jetzt versuche, ein Modell zu machen, dann kommt 16 raus. Warum? Weil ich ein Modell mache, bei dem 16 rauskommen muss. Das ist gerade in dem Bereich, wo Menschen tätig sind, ist das tatsächlich ein Problem. Wenn ich jetzt aber über physikalische Grundphänomene diskutiere oder auch im Bereich Ingenieurwissenschaften zum Beispiel Fahrzeuge crashen lasse oder berechne, wie die Luft um ein Flugzeug strömt, dann kann ich jetzt auf physikalische Grundgesetze zurückgreifen. Da habe ich diese Problematik eigentlich nicht.
Aber von Wissenschaftlern wie Ihnen erwarten doch viele aus der Wirtschaft, aber auch Politiker oder die allgemeine Öffentlichkeit, dass sie uns sagen, wie es mit dem Klimawandel weitergeht, wie es mit den Flüchtlingsströmen weitergeht, aktuell wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Und das, wie auch viele andere Dinge, sind doch alles Phänomene, die stark davon abhängen, wie wir Menschen uns instinktiv verhalten.
Das ist richtig. Da greift letztendlich ein anderer Mechanismus, der für uns wichtig ist, nämlich, dass wir nicht vorhersagen, was passiert, sondern dass wir vorhersagen, was passieren könnte. Das heißt, Sie können Corona-Pandemie-Modelle nehmen, Sie können Annahmen darüber treffen, wie sich die Menschen verhalten und sagen, wenn das passiert, wenn die Menschen sich so verhalten, dann können wir damit rechnen, dass sich die Pandemie so entwickelt. Und das ist auch einer der Vorteile der Simulation und der Höchstleistungsrechner, dass sie dann sagen können, ich lasse mir jetzt beliebig viele Zukünfte zeigen. Sehen wir zum Beispiel in der Klimasimulation. In der Klimasimulation simuliert man nicht eine einzige Variante, sondern man sagt, ich mache hunderte, tausende von Varianten und sehe mir dann an, wie sieht die Entwicklung aus und sagt dann, okay, sie wird sich in einem bestimmten Bereich bewegen. Das ist der Hintergrund all dieser Diskussionen, wo man darüber diskutiert, in welcher Bandbreite sich die Durchschnittstemperatur entwickeln wird.
Nun wird ja im Moment schon seit Monaten, Jahren sehr viel über Naturwissenschaften diskutiert und ich bin immer wieder bemüht, gewissen Menschen zu sagen, es geht aber bei wissenschaftlichen Ergebnissen nicht um Meinung, es geht nicht um Weltanschauung, es ist auch nicht nur eine Idee, dass irgendetwas so ist. Man kann es manchmal auch ziemlich klar nachweisen und manchmal nicht und da muss man das zugeben. Ist es nicht schwierig, wenn Sie den Leuten umgekehrt aber sagen müssen, das, was ich mache, das sind alles nur mögliche Szenarien, das ist jetzt nicht der Blick in die Glaskugel?
Das kommt drauf an, das muss man den Leuten ganz offen sagen. Also wenn heute ein Kollege von mir, der Eberhard Göde, hingeht und sagt, ich berechne, wie eine Wasserturbine sich verhalten wird, wenn ich sie in ein Kraftwerk einbaue und dann die Energieausbeute um 30% erhöhe, dann weiß ich, es sind ungefähr 29,7 bis 30,3%. Das heißt, die Vorhersage ist ziemlich gut und ist auch belastbar. Das ist kein Problem. Da spreche ich weniger von Zukünften. Von Zukünften spreche ich dann, wenn ich sage, ich habe ein System, in dem der menschliche Einfluss eine Rolle spielt. Und das muss man halt einfach klar trennen. Man muss klar sagen, einmal spreche ich von einfach physikalischen Naturgesetzen, die ich anwende und aus denen ich dann ableite, was passiert. Und das andere Mal spreche ich von menschlichem Verhalten, wo ich dann eben sagen muss, gut, menschliches Verhalten ist halt schwieriger zu beschreiben. Wenn ich jetzt im Klimabereich bin, spreche ich ja auch von physikalischen Naturgesetzen, aber da ist das System so groß, das Weltklima ist ein so komplexes System, dass ich nicht jedes Detail tatsächlich bis zum Schluss beschreiben kann und dann eine gewisse Unsicherheit drinnen habe. Aber Sie sprechen genau das richtige Problem an. Diese Unsicherheit, die für uns normal ist als Simulanten, wo wir dann sagen, wir bewegen uns in einer bestimmten Bandbreite, die ist für die allgemeine Öffentlichkeit relativ schwer zu verstehen.
Klingt mir ein bisschen so, wenn ich es mal zuspitzen darf, dieses Problem jetzt gerade. Viele Naturwissenschaftler sagen auch mir manchmal, dass es sie ärgert, dass ihre Ergebnisse von der Politik, auch von uns Journalisten, nicht ernst genommen werden. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, manchmal leiden Sie darunter, dass das zu ernst genommen wird und dann sagt, ja, die haben aus Stuttgart rausgefunden, genau so wird es kommen.
Ja, das ist so eine Diskussion, die wir führen müssen mit der Gesellschaft. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Ulrich Beck aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, Die Risikogesellschaft. Mhm. Viel zitiert, offenbar wenig gelesen. Dort werden nämlich diese Aspekte schon beleuchtet, dass wir uns im Grunde genommen in einem System bewegen, in dem wir bestimmte Risiken haben. Und unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, das zu kommunizieren. Manchmal kommunizieren wir das zu wenig und wir treffen natürlich auf eine Welt oder auf Menschen, die gerne Sicherheit haben. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, auch Wissenschaftler wollen Sicherheit haben. Und diese Menschen versuchen das zu vereinfachen. Und natürlich passiert es dann auch mal, dass ein Journalist was vereinfacht. Da sind wir dann unglücklich, aber ich glaube, wir können damit leben.
Das Problem hat Ted Williams, der Science-Fiction-Autor, mit dem Sie übermorgen in Stuttgart zusammentreffen werden, natürlich nicht. Der kann theoretisch erfinden, was er will. Der will aber mit Ihnen reden und Sie mit ihm. Was versprechen Sie sich von so einer Begegnung?
Ach, ich liebe Science-Fiction als Leser und ich habe eigentlich so das Gefühl, dass Science-Fiction manchmal ziemlich kluge Ansätze hat. Ich habe schon als Kind relativ begeistert Jules Verne gelesen. Und was dort in diesen Science-Fiction-Büchern auftritt, ist einfach die Fähigkeit, sozusagen out of the box zu denken. Also hinzugehen und zu sagen, ich stelle mir nicht einfach die Fortsetzung dessen vor, was heute passiert, sondern ich stelle mir vor, dass sich was radikal verändert. Und das finde ich eigentlich dann die spannende Geschichte. Und im Gespräch bin ich dann mal drauf gespannt, wie radikal er eigentlich eine Veränderung der Zukunft für uns vorhersehen möchte.
Mit Ted Williams redet Michael Resch aber erst übermorgen. Heute hat er hier im Deutschlandfunk Kultur Fragen zur Möglichkeit und Grenzen der Simulation von Wirklichkeit beantwortet. Herr Resch, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen, schönen Tag noch.